Hey, schön, dass du da bist. Kennst du das? Die Liste der Spiele, die man eigentlich unbedingt noch zocken will, wird immer länger. Und bei all den Ankündigungen verliert man im Alltag einfach viel zu schnell den Überblick. Man will ja schließlich seine wertvolle Freizeit optimal nutzen. Genau darum machen wir dir das Gamerleben auf gamefeature.de jetzt ein ganzes Stück leichter. Melde dich einfach kostenlos an und stell dir mit wenigen Klicks deine ganz persönliche Release-Liste zusammen. Egal ob Blockbuster oder heißer Indie-Titel. Du hast die Spiele, die dich wirklich interessieren, immer perfekt auf dem Schirm. Übersichtlich und ohne langes Suchen. Und das Beste? Deine Stimme zählt. Mit deinen Favoriten votest du direkt für unsere Most Wanted Charts und zeigst der Community, welche Titel die echten Highlights des Jahres werden. Hol dir die Vorfreude und die perfekte Übersicht zurück. Jetzt kostenlos registrieren auf gamefeature.de. Und nun wünschen wir dir viel Spaß mit der neuen Episode von Game Feature.
Folgt das Game Feature Test Center mit einem brandneuen Spieletest für euch.
Hallo ihr da draußen und herzlich willkommen zu Game Feature, zu einem weiteren wunderbaren Podcast-Test. Ich bin hier der Robin, ich bin nicht alleine, ich habe wunderbare Gesellschaft dabei, denn hier mit mir ist der Dennis. Hallo Dennis.
Hallo, ich bin die wunderbare Gesellschaft.
Ja, genau. Du hast für uns ein wunderschönes Spiel gespielt, und zwar nicht das Spiel, auf das manche schon ewig lange warten und auch immer noch warten werden. Es geht um Vampire was anderes. Und zwar nicht Bloodlines 2, das ist das, worauf wir alle wahrscheinlich warten, sondern Vampire the Masquerade Swan Song.
Das ist vollkommen richtig.
Der Gesang des Schwans. Also spielen wir einen Schwan und singen? Und sind insgeheim ein Vampir?
Nee. Also wir spielen tatsächlich schon Vampire. Also.
Also Vampirschwan hätte ich jetzt irgendwie interessanter gefunden. Aber gut. Vampire, ich weiß, es ist ein altes Rollenspiel, bald nicht mehr alt, sondern bald neu. Auf jeden Fall haben wir ein Rollenspiel, wo wir Vampir sind und uns, ja, durch irgendeine Stadt in Amerika durchsaugen.
Ja, mehr oder weniger. Also. Geschichte spielt schon in Boston und wir spielen drei Vampire abwechselnd, je Szenerie, die im Prinzip einen Krimi-Fall lösen. Muss mal kurz und knapp sagen. Also es geht hauptsächlich darum, dass irgendwo unter den Vampiren eine Party gefeiert wurde und da wurden halt alle ermordet und wir müssen herausfinden, wer dahinter steckt. Und was genau geschehen ist.
Also sind wir jetzt mehr so Detektiv oder ist mehr immer noch so ein privates Ding? Also schauen wir, welche Vampirfamilie hat da irgendwie Scheiße gebaut und wer ist dafür verantwortlich?
Also wir sind schon eine Art Detektive, die aber für eine bestimmte Familie ermittelt. Mhm. Okay. Dessen Chefin uns quasi angeheuert hat.
Okay. Okay, gut. Aber... Ich war ja gerade, damals Rollenspiel, jetzt sind wir mehr so ermittlermäßig. Und wenn man googelt, finde ich auch so Schlagwörter wie Erzählung. Da muss ich jetzt eher denken, okay, es ist jetzt mehr so ein Life is Strange, / Telltale-Spiel mit rumlaufen, Sachen untersuchen, Dialoge haben und Sachen kombinieren und dann Entscheidungen treffen, die schwerfällig sind.
Genau das ist es auch. Also wir, wie schon gerade gesagt, pro Charakter sind wir in einer Szene, das sind quasi die Kapitel. Und in dieser Szene befinden wir uns halt in dem entsprechenden Ermittlungsort, sei es jetzt zum Beispiel auf dieser Party, danach, wenn die ganzen Polizisten da alle rumlaufen, oder irgendwo am Hafen. Und wir laufen dann von A nach B quasi und halten dann die Dialoge mit halt den ganzen wichtigen NPCs, die da sind. Und innerhalb der Dialoge versuchen wir dann herauszufinden, ja, wie können wir zum Beispiel jemanden überreden? Wie können wir jemanden beeinflussen? Und so weiter. Also wir gehen halt da an. Also dadurch bekommen wir halt die ganzen Informationen und dadurch geht auch die ganze Story voran.
Und hat es jetzt irgendwelche Auswirkungen, dass wir ein Vampir sind, oder ist das mehr nur so Story-Effekt von nebenher?
Das ist eher so ein Story-Effekt von nebenher. Also, also wie schon gesagt, wir spielen ja drei Vampire und jeder der drei Vampire hat halt andere Ambitionen auch und einen anderen Auftrag. Und jeder dieser drei Vampire hat auch eigene Fähigkeiten. Ja, es gibt tatsächlich auch Fähigkeiten, die außerhalb von Dialogen verwendbar sind. Zwar nicht oft, aber sind es. Und je nachdem, wie wir den Charakter skillen, es gibt nämlich ein Skillsystem, wo man zum Beispiel auf Psychologie skillen kann, auf Überzeugung etc. pp. Damit können wir dann die Dialoge schon sehr beeinflussen oder beziehungsweise den Ausgang der Dialoge.
Also je nachdem, wie sie dann ausgehen, hat es natürlich dann wahrscheinlich jetzt auch Auswirkungen drauf, wie das Spiel am Ende verlaufen wird.
Ganz genau. Es gibt sehr viele Enden. Ich glaube, was ich gelesen habe, war so 15. Alleine 6 Stück pro für alle drei Charaktere. Also 2 pro. Und ja, du wirst auch mit einem Spieldurchlauf nicht alle Dialoge knacken können. Also alle geskillten Dialoge. Du musst dir vorstellen, du hast so einen Text und dann steht da in der Psychologie, was für einen Wert du hast, was für einen Wert der Gegner hat. Und wenn du halt die bestimmten Punkte, sagen wir mal jetzt auf Psychologie in dem Beispiel hast, dann kannst du diesen Wert halt erhöhen. Dann hast du hast sogenannte Fokuspunkte. Und mit diesen Fokuspunkten hört sich dann der Erfolg, dass du halt durchkommst zu deinem Gegenüber. Das ist ein bisschen schwierig zu erklären.
Okay.
Oder ich erkläre es mal anders. Du musst dir vorstellen, du hast du hast pro Charakter, sagen wir mal, so 12 Skillpunkte und 12 Hungerpunkte. So. Mhm. Alle Aktionen, die innerhalb eines Dialoges sind, verbrauchen oder können diese Skillpunkte verbrauchen. Wenn du jemanden überzeugen möchtest und du hast einen Wert von 2, sagen wir mal, und der Gegner hat einen Wert von 3, dann hast du die Möglichkeit, diesen Skillpunkt für 3 Skillpunkte diesen Wert zu erhöhen. So, das kann der Gegner aber auch. Das heißt, du hast dann so ein bisschen Tabletop-Würfel-Glück am Hals. Weil je nachdem, was du nämlich den Gegenüber sagen willst, beziehungsweise überreden willst, bedrohen willst, was auch immer in dem Spiel, kann er halt auch gegenkontern mit einer geringen Wahrscheinlichkeit. Und gerade bei den Konfrontationen sind quasi die Bosskämpfe im Spiel, die ab und zu mal am Ende einer Szene auftreten, kann es schon sehr spannend und ein bisschen frustrierend sein, weil, sagen wir mal, du musst halt innerhalb von 3 Phasen der Dialoge den Gegenüber besiegen. Und du darfst dann zum Beispiel nur einmal scheitern. Das heißt, wenn er kontert, dann bist du einmal gescheitert. So, da kann es schon sein, dass diese Konfrontationen nicht gut für den Charakter ausgehen. Wobei jetzt hier halt auch nicht gut, wie soll ich das sagen? Also dein Charakter stirbt jetzt daran nicht. Aber es hat Auswirkungen auf den Storyverlauf für später.
Okay, also ich versuche mir immer gerade noch vorzustellen, wie ein Bosskampf als Dialog stattfindet und durch dieses ganze Untersuchen und Hinweise sammeln, dadurch wissen wir dann halt, wie wir diesen Boss oder allgemein die Dialoge am besten überstehen? Oder sind die Bosskämpfe dann einfach nur so, ja okay, jetzt geht's los, du hast mit etwas Glück vielleicht noch hier und da ein paar Hintergrundinfos und dann einfach nach bestem Gewissen entscheiden?
Richtig, du hast hier und da einfach ein paar Hintergrundinfos. Weil das, was du halt innerhalb der Welt findest, ist jetzt für die, sagen wir mal, Bosse jetzt weniger relevant, fand ich. Also es ging eigentlich mehr darum, den Gegenüber mehr zu überzeugen oder zu drohen, dass er dir halt für diesen Fall mehr Informationen gibt. Einfach.
Ja, gut, dann ich
und dann musst du dir halt vorstellen, es gibt da manche NPCs dann halt, und wenn du wenn du halt diesen Dialog verlierst, dann sagen sie dir halt nichts entsprechend. So, weil die sind dann halt stark genug, um dagegen zu überzeugen. Und bei einem Charakter ist es tatsächlich so, dass er ja schon mit sich selber spricht, sage ich jetzt mal.
Okay.
Das ist dann wieder so ein psychisches Dialog mit sich selber, ob man das besteht oder nicht.
Okay. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, boah, es hat dir besonders gut gefallen, es hat dir irgendwie nicht ganz so gut gefallen?
Also ich fand toll, dass es dann super viele Hintergrundinformationen über die ganze Welt von Vampires and Masquerade gab. Also wirklich an jeder Ecke bekommst du irgendwelche Notizen zu den einzelnen Clans der Welt, zu einzelnen Charakteren, generell zu Fachwörtern, die innerhalb der Welt verwendet werden, wie zum Beispiel Prinz oder Baron. Und was ich halt auch sehr gut fand, waren halt die Charaktere sich. Weil jeder, also du konntest mit diesem Skillsystem jeden der drei Charaktere so aufbauen, wie du möchtest. Mhm. Du spielst ja so eine Art Bodyguard, der heißt Galeb. Du spielst eine, die gerade, das habe ich nicht so ganz verstanden, ich glaube, aus der Psychiatrie raus ist. Das ist Alasia. Und du spielst eine, die mehr oder weniger neu in diesem Clan ist. Das ist MM. Und mit diesem Skillsystem kannst du halt entscheiden, möchtest du, dass MM jetzt mehr auf Detektiv geht, sprich überzeugen? Möchtest du, dass Leisha mehr auf Psychologie geht, das andere fertig machen? Möchtest du mehr, dass Galeb zum Beispiel auf Technik geht, dass du zum Beispiel irgendwelche Computer hacken kannst oder Türen hacken kannst, damit du halt da durchkommst?
Jetzt hast du ja vorhin einfach mal diese Wörter Prinz und Baron mit eingeworfen. Jetzt sind es für mich eigentlich nur irgendwelche Adelstitel.
Das ist vollkommen richtig. Und so sind sie auch quasi in Vampire the Masquerade zu behandeln. Okay. Weil du musst dir vorstellen, es gibt ja mehrere Clans. Mhm. Und je nach Clan hat der Anführer halt so einen bestimmten Begriff. So. Unsere Charaktere, für dessen Clan wir spielen, die nennen sich Camarilla. Und der Prinz ist sozusagen der, ja, wie schon gesagt, der oberste Boss eigentlich. Okay. Und die Chefin, die dir halt die ganzen Aufgaben alle mitteilt.
Okay.
So. Und was ich noch abschließend noch sehr gut fand, waren tatsächlich auch die Konfrontationen an sich. Weil ich fand schon, dass die so aufgebaut waren, dass du wirklich überlegen musstest, was antworte ich denjenigen jetzt. So. Und es ist mir auch sehr oft passiert, dass ich, sagen wir mal, 50% der Konfrontation einfach mal verloren habe.
Okay. Sind das denn auch immer lange Dialoge oder ist es immer noch so ein bisschen, oder hält sich das gut im Gleichgewicht? Ich könnte mir vorstellen, wenn es ja wirklich, wenn diese Bosskämpfe oder auch allgemein, oder was heißt Bosskämpfe, wenn diese Konfrontationen halt so das mitunter das Hauptaugenmerk sind, dass das halt nicht zu viel wird. Dass du immer noch genug Abwechslung hast mit rumlaufen, erkunden, untersuchen und dann immer so eine, ein bisschen zwischendurch dann eine kleine Konfrontation hast und dann gegen Ende eines Kapitels, sage ich jetzt mal, diese große Konfrontation. Überwiegt das eine oder gleicht sich das
also,
aus?
Also du hast die Konfrontation hauptsächlich eher am Ende eines Kapitels tatsächlich. Mhm. Also du suchst dir die ganzen Informationen alle raus. Also du hast sie nicht nach jedem Kapitel, sagen wir mal so alle zwei Kapitel. Und wenn du halt bei einer Konfrontation bist, dann können die schon was dauern. Also es zieht sich an.
Okay.
Am Anfang sind es noch so kleinere Konfrontation. Mhm. Und bis ganz am Ende, wie viele waren das? 5 Stück oder so? Also, dass du nicht scheitern darfst. Irgendwie so. Okay. Aber dann bist du schon wirklich am Schwitzen. Also teilweise habe ich echt überlegt, 5 Minuten, was antwortest du denn jetzt? Weil du hast ja auch hauptsächlich bei den meisten keine Zeit, die abläuft. Was gut ist.
Okay, das ist ja im Ende. Dass du wenigstens nicht unter Zeitdruck gerätst bei sowas.
Richtig.
Richtig.
Jetzt auch eine ganz wichtige Frage. Wir sind ein Vampir. Müssen wir Blut trinken?
Natürlich, ja. Weil wir haben ja, wie ich schon erwähnt hatte, neben den Skillpunkten sogenannte Hungerpunkte. So. Mhm. Und manche Dialoge, manche Fähigkeiten verbrauchen neben den Skillpunkten auch Hungerpunkte. So, und bei allen Charakteren ist das so, wenn du 12 Hungerpunkte hast, dann scheitert dafür das Spiel quasi aus. Oder für dieses Kapitel einfach. Also Kapitel für den quasi vorbei. Was mir Gott sei Dank jetzt nicht gelungen ist. Du hast aber auch die Möglichkeit, diese Hungerpunkte zu regenerieren, indem du dadurch, dass du so Schutzräume findest, so Safe Rooms, zum Beispiel dir so einen Polizisten schnappen kannst und der Charakter sagt dann, ja komm mit, dann gehen in diesen Safe Room, dann wird Blut getrunken und du kannst dann halt auch beeinflussen, wie viel von diesen Hungerwerten regeneriert wird. So maximal 7 kannst du regenerieren und wenn du nicht alle 7 regenerierst, dann stirbt der NPC nicht. Wenn du aber alle 7 regenerierst, dann stirbt er. So. Dann kriegst du auch eine Meldung, ja, Warnung, die Leiche kann gefunden werden oder so.
Finde ich ja ein bisschen schade, dass wir danach nicht beseitigen können, aber gut.
Ja, du beseitigst den ja im Prinzip, indem du in so einen Schrank einsperrst oder so.
Gut, okay, da kann sie natürlich gefunden werden. Ja, gut. Ich glaube, du hast es auf dem PC gespielt, wenn ich mich jetzt nicht
irre. Ich habe das auf PS5.
Ach, PS5, ah, okay, aber es gibt's auch noch für PC, für Xbox.
Ganz genau.
Dann sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage, bei der größten und wichtigsten. Was gibst du dem Spiel für eine Wertung?
Ich habe dir eine Gesamtwertung von 79 gegeben. Mhm. Weil ich habe eine große negative Sache.
Oh.
Und das sind die Charakteranimationen. Also ich habe diese steife Charakteranimationen, sind so hölzern, so unfertig gefühlt. Okay. Ja, die Gegend an sich, die du dir halt anschaust, also sind ja meistens Wohnkomplexe, wo du bist. Du bist nur einmal draußen, wirklich, und sonst bist du halt in irgendwelchen Gebäuden nur drin. Mhm. Die Gegend an sich, also die Gebäude an sich, die haben viele schöne Details, das sieht auch super toll aus. Selbst wenn du aus dem Fenster da guckst und ganz Boston siehst, das sieht super aus. Aber wenn du dir die Charaktere ansiehst, das ist mir sofort beim Start des Spiels schon aufgefallen. Da hätte man mehr rausmachen können, also rein von den Animationen her.
Ich muss auch sagen, da sieht man irgendwie den Screenshots, die ich jetzt gerade so sehe, ein bisschen an. Also, das sieht halt nicht zeitgemäß aus, würde ich jetzt mal fast sagen. Also Grafik okay, aber man sieht, was du gerade meintest, es sieht steif aus.
Ja. Und das siehst du auch bei den Animationen, nicht Animationen, bei den Emotionen, wenn die halt sprechen. Weil gefühlt haben die nicht wirklich Emotionen oder die Animationen
sind Vampire. Die sind untot.
Ja, aber wenn jetzt meiner richtig ausrastet.
Ja, okay. Jetzt kann man natürlich ewig weiter diskutieren, wie emotionsfähig Vampire sind, wenn sie untot sind. Haben sie ein Herz, haben sie kein Herz, bla 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 bla. Dann sitzen wir wahrscheinlich noch übermorgen hier.
Das ist nicht so ganz richtig, weil tatsächlich in Vampire the Masquerade haben auch Vampire Emotionen.
Ja, gut. Ich könnte jetzt auch aus Dungeons and Dragons Abenteuer erzählen mit Vampiren und Emotionen und keine Emotionen. Wie gesagt, das ist etwas zu anders sinnieren. Wir haben deine Wertung gehört. Wir haben gehört, Vampire the Masquerade Swansong hat von Dennis 79% bekommen. Er hat es auf der PlayStation 5 getestet. Wie gesagt, auch noch auf anderen Konsolen, also auf der Xbox und auf dem PC erhältlich. Nakorn hat es am 19.05. rausgebracht und ja, damit sind wir durch. Außer du möchtest auch irgendetwas loswerden, was dich beim Spiel bewegt hat.
Nee. Ich bin fertig.
Dann verabschieden wir uns. Ich bedanke mich bei dir. Ich bin mir sicher, die anderen und Sebastian bedanken sich bestimmt auch bei dir. Ja, wir hören uns zunächst wieder beim nächsten Test. Ich glaube, der nächste bin ich dran. Ich habe noch irgendwas bei mir rumliegen. Ich habe auch etwas mit, ja, nicht unbedingt Untoten, aber mit Dämonen. Und ja, mal schauen, wenn ich dazu komme. Bis dahin sage ich mal ciao, ciao und bis demnächst.
Tschüss.